Ja, liebe Gemeinde, heute habe ich euch mal wieder eine spannende Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht. Sie steht im Buch Samuel. Bevor wir uns jetzt aber den Text anschauen, will ich noch kurz den Rahmen um diesen Abschnitt erzählen. In diesem Text werden drei ganz wichtige Personen des Alten Testamentes zusammenkommen. Und die kennen die meisten von uns schon. Es ist Samuel, es ist Saul und David. Da ist einmal der Saul selbst. Samuel selbst. Er war damals zu einem Richter von Gott berufen worden. Ihr kennt bestimmt auch die Geschichte, wo Gott zu dem Teenager im Schlaf gesprochen hatte: Samuel, hörst du mich? Und er antwortete: Rede, dein Knecht hört. Samuel lernte also damals schon früh auf Gottes Stimme zu hören. Er ist eine besondere Führungspersönlichkeit, den Gott zur Leitung seines Volkes bestimmt hat. Dann kennen wir Saul. Saul war zu dieser Zeit der König von Israel. Er war der erste König, den Gott bestimmt hat. Und Samuel selbst salbte diesen Saul vor diesem Ereignis. Und dann David. David war zu dieser Zeit ein Hirtenjunge, der Schafe hütete. Das sind jetzt also die drei wichtigsten Figuren, die uns hier im 1. Samuel begegnen. Ich lese jetzt den Text, 1. Samuel 16, 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm meine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Ansehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorbeiziehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwähnt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das alle Knaben? Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn er ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Da haben wir also als erstes wieder eine ganz wichtige Berufungsgeschichte. Samuel bekommt einen Auftrag, was er zu tun hat. Und so etwas kann doch eigentlich nur passieren, wenn man eine Beziehung zum Auftraggeber hat. Für so einen wichtigen Auftrag muss man diesen Gott doch kennen. Das ist auch für uns, die wir Gott kennen, eigentlich ganz klar. Zuerst muss ich zum Glauben an Gott kommen. Dann kann mich Gott beauftragen. Solange ich diesen Gott nicht kenne, solange ich ihn nicht mit ihm lebe, wird er mir doch keinen besonders wichtigen Auftrag geben. Warum denn auch? Die Hinwendung zu ihm ist also das Erste. Alles andere folgt daraus. Ich finde, für uns alle, die Jesus Christus kennen, hat diese Geschichte eine große Bedeutung. Sie meint nämlich auch, wie will ich eigentlich mit diesem Gott leben? Ich selbst habe mich einmal ganz bewusst entschieden, sein Nachfolger zu sein. Und das passierte nicht einfach so. Dazu gab es meine persönliche Erfahrungsgeschichte mit ihm. Und für Samuel wird dieser Abschnitt auch eine ganz persönliche Erfahrungsgeschichte. Hier fällt mir übrigens auf, dass Samuel wohl in einer ganz großen Krise steckt. Er war ja, wie anfangs erwähnt, die besondere Leitungspersönlichkeit des Volkes. Und vor dieser Geschichte war Samuel derjenige, der den König Saul salben und benennen durfte. Für ihn war das bestimmt eine ganz wichtige Erfahrung. Wow, der erste König. Und das fing ja eigentlich mit Saul auch ganz gut an. Aber dann ging irgendetwas ganz schön schief. Da konnte Samuel aber nichts für. Das lag an Saul selbst. Saul hatte nämlich ein großes Problem. Er konnte Gott nicht gänzlich vertrauen. Deswegen sagt Gott über Saul, ich habe ihn verworfen und gebe das Königreich einem anderen. Und Samuel will hier eigentlich nicht. Er ist in einer Krise mit Gott. Er findet das, was Gott hier will, eigentlich nicht gut. Er trauert nämlich noch dem alten König hinterher. Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe? Im Prinzip könnten auch wir sagen, wann hörst du endlich auf, so eingeschnappt zu sein, so beleidigt? Ich, Gott, ich brauche dich dringend und du willst nicht. Wie lange soll das noch gehen? Ich glaube, das kennen wir auch manchmal. Nee, das, was Gott will, das möchte ich aber nicht. Finde ich mal so gar nicht gut. Und dann, was passiert dann meistens? Dann passiert erstmal nichts. Wenn Gott uns etwas sagt und wir es nicht tun, dann geht es meistens einfach nicht weiter. Dann drehen wir uns doch oft in einer Dauerschleife. Und oft stellen wir auch fest, viel zu spät, da wird sich auch nichts tun, wenn sich nicht etwas ändert. Aber das Schöne hier im Text ist, Gott signalisiert nicht, weg mit dir kann ich nichts anfangen, sondern Gott lockt den Samuel raus und spricht ihn neu an. Er gibt ihm einen Auftrag. Ich brauche einen neuen König. Nur weil König Nummer 1 nicht funktioniert hat, bin ich Gott noch lange nicht am Ende. Nur weil wir ein Problem in unserem Leben haben, ist Gott noch lange nicht fertig. Einer meiner mittlerweile wichtigsten Grundsätze lautet, Gott kennt keine Sackgasse. Gott hat immer irgendwie einen Weg, auch wenn ich den nicht sehe. Jetzt sagt Gott zu Samuel, fülle dein Horn und gehe hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Gott hat also einen Plan. Und diesen teilt er sogar noch mit. Eigentlich ist dieser Plan für mich schon der Hammer. Im Grunde eine Revolution. Der tatsächliche König sitzt doch noch auf seinem Thron. Und währenddessen sagt Gott, der ist abgehakt, es wird einen neuen geben. Das kann doch nicht gut gehen. Und genau das sagt Samuel hier auch. Ich bin sogar bereit, aus meiner Schmollecke herauszukommen, aber so funktioniert das doch nicht. Ich kann doch jetzt nicht einfach einen neuen König sein, während der Alte noch auf dem Thron sitzt. Das wird sich doch herumsprechen. Da bin ich doch gleich ein Todeskandidat. Wie stellst du dir das vor? Für mich ist diese Reaktion von Samuel absolut nachvollziehbar. Aber für uns, die Gott gut kennen, auch eigentlich ein bisschen dämlich. Denn wir wissen doch, wenn Gott einen Plan hat, dann hat er auch die Mittel dafür, ihn zu realisieren. Genau das kennen wir auch aus anderen Geschichten der Bibel. Gott kündigt etwas an und der Mensch steht da und sagt erstmal grundsätzlich nein. Als Gott gesagt hat, ich führe das Volk aus Ägypten, da haben alle gesagt, super Idee. Und als Gott dann sagte, wie er das machen würde, dann haben sie gesagt, nein, danke. Nach der 10. Plage war es so, dass das Volk nicht nur gehen durfte, sondern praktisch rausgeschmissen wurde. Kaum waren sie aus Ägypten raus, sagte Gott zu ihnen, ich habe einen genialen Plan, ich führe euch durch die Wüste. Israel sagt eigentlich, gute Idee, aber dazwischen ist so ein kleines Meer. Gott antwortet, mein Problem, nicht deins. Das bekomme ich schon gelöst. Und dann stehen sie vor diesem roten Meer und sprachen, oh, das geht doch so nicht. Und Gott, ich weiß, dass es für dich nicht geht, aber für mich geht das schon. Dann teilte sich das Meer und die Israeliten gingen hindurch. Es kann also sein, dass Gott uns einen Auftrag gibt, den wir selbst ganz toll finden, aber wenn Gott seine Umsetzung bekannt gibt, erleben wir plötzlich Gegenwehr. Manchmal sagen wir, ich kann das doch gar nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Und Gott sagt, ich weiß, dann spring doch mal ins Wasser. Die meisten können schwimmen. Da habe ich zum Beispiel auch an meine Arbeit denken müssen. Und es ist ja eigentlich auch so ein bisschen typisch deutsch. Bei uns kommt man erst in Bewegung, wenn das ganze Projekt schon von A bis Z durchgeplant ist. Wir brauchen erstens das Projekt, zweitens die Mittel und Ressourcen, drittens die Zeitpläne. Dann kann es vielleicht losgehen. Oft kann das aber auch sehr kontraproduktiv in der Nachfolge Jesu sein. Und was ist jetzt hier die Antwort von Samuel? Die Antwort kommt in Vers 4. Und Samuel tat, wie der Herr ihm gesagt hatte. Jetzt wird endlich das Territorium verlassen. Er schenkt sich die weiteren Details des Projektes und nimmt Gott jetzt ernst. Samuel geht und kommt bei Isai an. Und Isai hat viele Söhne. Ich glaube, natürlich wird Samuel sich auf dem Weg überlegt haben, was da jetzt alles so passieren könnte. Er kommt an und es beginnt jetzt so eine Art Königsschaulaufen. Da werden die Söhne schön sortiert und kommen dann vor. Samuel ist natürlich hochgespannt, wer jetzt als König auserwählt wird. Da kommt der Erste auf ihn zu. Da sah er den Eliab und dachte wohl, das ist er. Das muss er sein. Fast hat Samuel sein Ölfläschchen gezückt. Da kommt ein Warnschuss von Gott. Sieh nicht an sein Aussehen, seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Bumm. Kein Interesse an diesem Mann. Und Samuel hat sich bestimmt gedacht, warum nicht? Das finde ich übrigens auch sehr beruhigend. Selbst so ein großer Mann wie Samuel wird von Gott ausgebremst. Nun kommt Nummer 2, der Abinadab. Dann Nummer 3, danach 4, 5, 6 und 7. Passt da was nicht? Kannst du noch mal eine Folie vormachen? Da fehlte ein ganzer Text, ne? Entschuldigung, habe ich nicht drauf geachtet. Aber ich mache einfach mal weiter. Wo waren wir? Genau. Die Nummer 2 ist da. Danach kommt 3, 4, 5, 6 und 7. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Samuel bei jeder Nummer, die durchgewunken wurde, nervöser wurde. 4 kommt er ja jetzt nicht mehr. Und nun? Der letzte war vorbei und es gab kein positives Signal. Habe ich da was verpasst? Hat Gott nicht gesagt, einer von den Söhnen Isais soll der Nachfolger werden? Und jetzt macht Samuel etwas wirklich Kluges. Er geht eben nicht davon aus, dass Gott ihn sitzen gelassen hat. Für ihn gibt es eigentlich nur eine einzige Überlegung. Wenn die es nicht sind, dann muss es noch einen anderen geben. Deswegen steht hier jetzt auch im Text, waren das alle? Nein, einer. Das war jetzt die letzte Nummer. Der Kleinste, der Jüngste, der Unwichtigste, der ist irgendwo beim Schafeabteil. An den haben wir überhaupt nicht gedacht. Und da ahnt Samuel schon, dass da Gott wieder etwas völlig anderes wie alle anderen vorhat. Und Samuel, den müssen wir holen. Wir kennen ja diesen David schon aus weiteren Erzählungen der Bibel. Was alles später passierte ist, wissen alle in dieser Geschichte ja noch gar nicht. Aber wenn wir uns da jetzt reinversetzen, das war die Nummer 8. Das war der letzte in der Kette. In der Rangfolge hat er nichts zu sagen. Schäfer ganz unten. Und ausgerechnet den will Gott, den hat er erwählt. Da stand plötzlich David vor dem großen Richter Samuel. Und Samuel zückt endlich sein Ölfläschchen und salbt ihn. Es ist für mich Wahnsinn. Gott sagt hier doch im Prinzip, du musst richtig gucken. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wir sind doch oft in unserer Beurteilung ganz stark und einseitig von äußeren Dingen beeinflusst. Und natürlich, Auftritt, Aussehen, Stellung macht in unserer Gesellschaft doch echt jede Menge aus. So sind wir auch gepolt. Deswegen sagt auch Samuel, Schama, Abinadab, Eliad, die könnte ich mir vorstellen. Aber David, wer ist David? Wir bestimmen viel nach dem Äußeren. Und oft zeigt die Bibel, so wie hier, das führt auch zu ganz gravierenden Fehlurteilen. Gott hat eigentlich einen ganz anderen Maßstab. Und was ist hier der Maßstab Gottes? Was schaut Gott denn zuallererst an? Hier in dem Vers wird es klar, er schaut zuerst auf das Herz. Das Herz ist die zentrale Lebensmittel unserer Person. Unser Herz ist unser Wille. Er ist unsere Steuerungseinheit. Äußeres ist wohl sekundär. Familiengeschichte ist wohl sekundär. Lebenslauf ist wohl sekundär. Titel sind wohl sekundär. Das, was wir tatsächlich wollen, das, was wir sind, das ist primär. Die Frage, was ist in unseren Herzen? Da erleben wir bei David etwas extrem Sensationelles, denn in der Bibel heißt es mehrfach über ihn, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war was Besonderes, da ist was Besonderes an dieser Nummer 8. Aber wir wissen auch, dass David nicht fehlerfrei war. David hat eine ganze Reihe von Problemen gehabt und auch chronische. Ein paar werden in der Bibel beschrieben. David musste zum Beispiel ein cholerischer Typ gewesen sein. Ein Typ, den man richtig anstacheln konnte und der dann komplett an die Decke ging. In einem Fall der Bibel wird beschrieben, dass Kaleb David so massiv ärgerte, dass David so sauer würde und sagte, wenn ich heute Nacht nicht den Kaleb und seine ganze Sippe ausrotte, dann bin ich ein Versager. Und wenn ihn dann die Abigail nicht scharf abgebremst hätte und zurückgehalten hätte, wäre es um die Sippe von Kaleb geschehen gewesen. Er war auch ein Ehebrecher und Mörder. Viele von euch kennen die Geschichte mit der Bathseba. Er hat sogar den Mann von ihr umbringen lassen. Und er war hochmütig. Am Ende seines Lebens diese blöde Zählung. Nein, David war absolut nicht fehlerfrei. Aber was ist dann an diesem David trotzdem so anders als an einem Saul oder an einen Abinadab. Ich glaube, auch wenn er nicht fehlerfrei war, war er eins. Er war im Herzen ungeteilt und ganz bei Gott. Ist da der Unterschied vielleicht zu erkennen? Es gibt Menschen, die haben wenig Fehler, aber nur einen Abstellraum für Gott. Und es gibt Menschen, die sind total fehlerhaft, anstrengend und kompliziert, aber die leben nah mit Gott und geben ihm viel Platz in ihrem Herzen. Nehmen wir jetzt nochmal die Bathseba-Geschichte als Beispiel. Als Nathan später zum David kam und sagte, was du da gemacht hast, das war vollkommen daneben. Da hat David nicht gesagt, nö, ist passiert. Geh weg, blöder Prophet. Ich bin König, du hast hier nichts zu melden. Ich kann machen, was ich will. Nein, David hat reagiert und gesagt, ich habe gesündigt. Ich muss an dieser Stelle umkehren. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied zum König Saul. Da ist der Mann tatsächlich anscheinend ganz gewesen. Er lebte sein ganzes Leben auch mit seinen Fehlern mit Gott. Und das hat Gott gesehen. Nicht die Fehlerhaftigkeit und Unkompliziertheit, sondern der Wille und die Lust, mit Gott zu leben, ist hier entscheidend. Das sehen wir übrigens im Neuen Testament an den Aposteln und Jüngern genauso. Die alle waren auch nicht fehlerfrei. Aber das Besondere war, dass sie ganz mit Gott gelebt haben. Sie sind immer und immer wieder zu diesem Gott zurück. Er möchte also, dass wir ganz bei ihm sind, in allem, was uns ausmacht. Gott sucht nicht Fehlerfreiheit. Er sucht nicht Makellosigkeit. Gott sucht Menschen, die ganz sind. Einmal heißt es in der Bibel, schenk mir doch dein Herz und nicht nur einen Teil davon. Und das kommt für mich aus dieser Passage voll zum Ausdruck. Schau nicht auf das Äußere, schau auf das Herz. Schau, ob da ein Mensch ist, der ganz inklusive Fehler und aller Makel ganz mit diesem Gott lebt. Und lass uns daran ein Beispiel nehmen. Und dann wird es mit Gott gut. Dann endet jede Dauerschleife, dann führt er einen Auftrag oder seine Aufträge mit uns durch. Amen.